Leipzigerinnen aus aller Welt. Dies ist die sechste und erstmal auch letzte Folge der Sendereihe aus dem Liminalraum, die auch auf Radio Blau ausgestrahlt wird. Leipzigerinnen aus aller Welt sind Frauen, die seit einigen Jahren in Leipzig wohnen, nicht aus Deutschland stammen und für die Stadt im sozialen Bereich aktiv sind. Diese Angaben sind noch ziemlich unpräzise. Denn was heißt denn, dass sie seit einigen Jahren in Leipzig leben? 5 oder 10 Jahre? Was bedeutet im sozialen Bereich? Und was, dass sie nicht aus Deutschland stammen? Was ist zum Beispiel, wenn jemand beide Eltern aus einer anderen Kultur hat? Allein diese Fragen zeigen, wie unterschiedlich die Geschichten und die Erfahrungen sind, die wir in diesen Sendungen hören werden. Gemeinsam haben sie aber eins. Es sind Geschichten von Frauen, die außer der Deutschen eine weitere Kultur gut kennen und die sich für Leipzig, die Stadt, in der sie wohnen, einsetzen. Sie prägen hier das Stadtbild und das konkrete Leben. In dieser Reihe geht es um ihre Erfahrungen, ihre Arbeit und ihre Aktivitäten und um Leipzig. Die heutige Sendung ist allerdings etwas besonders, denn es geht um Musik, ein Thema, das ohnehin von Leipzig nicht trennbar ist. Deswegen habe ich für die heutige Sendung die Musikerin, deren Musik ihr in dieser Reihe immer hört und deren Geschichte auch von einem Hin und Her zwischen Kulturen geprägt ist, interviewt. Athina Kondo. Mein Vorhaben für diese Sendung war, sowohl Athina als auch Carolina Tribauer zu interviewen. Aber leider hat das nicht mehr rechtzeitig geklappt und somit wird diese Sendung einen deutlich höheren Musikanteil haben als die vorherigen, was jetzt zum Thema sehr passend ist. Die Musik, die ihr gerade hört, stammt aus einer Live-Aufnahme einer musikalischen Lesung. HXH, die Stadt erwartet, heißt der Text, den ich ursprünglich für die im Leipziger Osten angesiedelte Lesereihe Gemeinschaftlichkeit entworfen hatte und der dann 2016 bei Hochrot Leipzig veröffentlicht wurde. Dieser Text ist für mich eine der Bestätigungen dafür, dass ich in Leipzig schnell in die Kunst- und Kulturlandschaft einbezogen wurde, sodass ich seit Jahren mit wunderbaren Kolleginnen arbeite oder auch nur im Austausch bin. Für die Lesung zu dem Text entschloss ich mich, die deutsch-griechische und auch Leipziger Bassistin Athina Kondo anzufragen, die nun seit 2017 an dem Projekt beteiligt ist und von ihr ist die Musik, die ihr gerade hört. In den vergangenen Sendungen habt ihr allerdings auch einige Stücke aus ihrem Projekt Mother gehört.
Ja, ich arbeite schon seit einigen Jahren an einem Projekt, wo ich mich mit griechischer Musikkultur auseinandersetze und Stücke bearbeite. Die Band habe ich zum ersten Mal 2014 angefangen und zusammengestellt. Das war für ein Festival in Leipzig, was zum Thema Griechenland stattgefunden hat, Musikzeit-Festival 2014. Und ich habe mich dann damit beschäftigt, welche Musik aus der griechischen Heimat für mich von Bedeutung ist und was mich so begleitet hat über meine Jahre, die zwischen den Ländern auch stattgefunden haben. Ich habe ja eben in beiden Ländern gelebt und bin viel umgezogen. Und da gab es eben eine bestimmte Art von, also so einen bestimmten Fundus an Musik, die eben präsent war für mich. Und da habe ich drauf zurückgegriffen, zu sehen, was mich eigentlich begleitet hat in diesen Jahren. Und da ist so ein Programm entstanden, gemischt aus Folklore, aber auch zeitgenössischem Kunstlied. Das nenne ich jetzt mal Kunstlied, das ist so eine Art von zeitgenössischem komponierten griechischen Lied, was was man nicht Folklore nennen kann, aber auch jetzt nicht Popmusik oder sowas ist. Da gibt es eben so so traditionsbewusste zeitgenössische Strömungen und dann auch Repertoire aus dem Rebetiko. Das sind die Lieder der 20er, 30er Jahre aus den urbanen Zentren, wo die Flüchtlinge aus Kleinasien so in so einer Subkultur so ein Liedgut entwickelt haben. Und da es war so ein Mix daraus, auch mit Gesang und auch Instrumentalstücke die ich bearbeitet habe und in eine ja, jazzige Klangsprache übertragen habe oder so, wenn ich das so ausdrücken kann. Genau, und diese Band habe ich, ich habe nicht sehr regelmäßig und stringent an diesem Projekt gearbeitet, sondern eher so in Phasen und habe das wiederbelebt Ende 2018, weil ich dann eine Einladung hatte, auch wieder für ein Festival in Leipzig, von Leipjatzig, dem 25-jährigen Jubiläum. Und da habe ich die Band nochmal neu zusammengestellt mit drei Musikern aus Köln, und zwar Lukas Leidinger am Klavier, Luise Volkmann am Saxophon und Dominik Manik am Schlagzeug. Und wir haben jetzt gerade auch eine Aufnahme gemacht und ich bin ganz gespannt eigentlich, das Projekt jetzt ein bisschen mehr für mich in den Vordergrund zu stellen und zu gucken, wo das, wie man das noch bearbeiten kann, wirklich einen Bandsound zu finden, der für mich das repräsentiert. Also einen persönlichen Umgang mit dem traditionellen Material wirklich einen eigenen Klang findet, ja, der zu mir und meiner Geschichte passt. Also das ist jetzt gerade noch in Bearbeitung alles. Ich bin noch nicht ganz sicher. Also erstmal wird das online veröffentlicht, weil das war sozusagen im Rahmen vom Festival von Leipzig. Die werden das bereitstellen auf ihrer Webseite, aber ob wir da jetzt das Material noch weiter verwenden für eine Veröffentlichung oder so, das habe ich jetzt noch nicht so abschließend geklärt. Ich bin noch in der Bearbeitung davon. Also ich finde immer, wenn eine Musik persönlich ist und dieser Prozess irgendwie auch hörbar wird für den Zuhörer, finde ich, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das mitnehmen können, ja, weil das mehr berühren kann, wenn eine Musik wirklich persönlich ist und wirklich so für mich macht das was, und ich glaube, dass man das übertragen kann aufs Publikum und dass die Leute das auch spüren. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch zeigt bestimmte Facetten von der griechischen Musikkultur. Ja, also das ist schon auch, ich mache auch gerne dann mal Ansagen und erkläre ein paar Sachen. Und ich glaube schon, dass man so ein Bild bekommt und vielleicht sich versetzt fühlt. Viele waren in Griechenland schon im Urlaub und kennen das Land auch und haben so die Klänge vielleicht so ein bisschen ganz im Unterbewusstsein noch da oder so. Ich hatte das Gefühl bei den Konzerten, dass die Leute da stark reagieren und das in Verbindung bringen mit ihren eigenen Reiseerfahrungen und so. Und dann ist es auch so, dass dieser ganze mediterrane Kulturkreis, also das ist ja auch okay, dann war man vielleicht nicht in Griechenland, sondern mal in der Türkei im Urlaub und hat diese Klänge trotzdem dann eben dort. Das ist ja sehr, also teilweise verwandt und sogar auch durch die Migrationsgeschichte der Griechen und gehen ja diese Klänge oft ineinander über. Also man muss vielleicht nicht unbedingt in Griechenland gewesen zu sein, um dann eine persönliche Beziehung zu dieser Klangfarbe oder dem Klangspektrum zu haben. Außerdem zum Beispiel eins der Lieder, die wir interpretieren, ist eigentlich, hat sich reingeschummelt, ein armenisches Volkslied, was aber für eine griechische Sängerin, ein griechischer Text geschrieben wurde. Und so, es gibt einen großen Mix von diesen Kulturen auch durch die Musik. In letzter Zeit habe ich angefangen, wenn ich zum Beispiel eine Vita schreiben muss oder so, schreibe ich die deutsch-griechische Bassistin. Es ist irgendwie klar geworden für mich, ja, deutsch-griechisch. Es ist einfach beides. Früher habe ich so ein bisschen damit gehadert. Ich habe jetzt auch seit anderthalb Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft. Und obwohl das jetzt in meinem Alltagsleben keine Rolle natürlich spielt nach so vielen Jahren, hat es doch was verändert für mich, muss ich sagen. Also ich bin beides. Das ist beides und vielleicht auch wirklich zu gleichen Teilen. Auch wenn meine Sprache im Deutschen viel ich kann genau, also ein viel größeres Vokabular hat und ich bin es natürlich gewöhnt, auf Deutsch zu sprechen und bin seltener in Griechenland, weil mein Leben halt hier stattfindet, fühle ich mich trotzdem wirklich halbe. Also Mini-Detail, dass man halt nicht für alle möglichen Sachen eine Meldebescheinigung braucht, was manchmal einfach bequemer ist. Und ich bin ja sehr froh, dass ich zur nächsten Bundestagswahl auch meine Stimme abgeben kann. Das ist mir wichtig und das war eigentlich fast sogar ein ausschlaggebender Grund, das endlich zu machen. Da habe ich mich schlecht damit gefühlt, dass ich all die Jahre nicht wählen konnte hier in dem Land, wo ich lebe. Und die zwei Sachen sind, glaube ich, also im faktischen, im Alltag, nein, ändert sich eigentlich nichts außer dem Wählen. Also ich habe die Staatsbürgerschaft beantragt, eigentlich mit dem Ziel, am 1.9.2019 bei der Landtagswahl wählen zu können. Aber das hat nicht geklappt. Aber es war eigentlich seit 2015, seit die politische Stimmung in Deutschland angespannter wurde mit der AfD, auch gerade in Sachsen eben, habe ich gemerkt, dass sich das für mich nicht mehr in Ordnung anfühlt, dass ich nicht wähle. Und das hat dann noch mal gedauert und noch mal gedauert. Und dann habe ich in 2019 gedacht, okay, jetzt mache ich das. Und habe im Frühjahr den Antrag gestellt, aber es hat nicht geklappt. Dann schon im September. Ich habe dann im November, glaube ich, die Staatsbürgerschaft bekommen. Ja. Ich bin in Friedberg geboren, bei Frankfurt am Main. Meine Eltern sind beide Griechen und haben sich in Deutschland kennengelernt und haben beide in Frankfurt gelebt. Und also meine Geschichte ist ein bisschen kompliziert. Ich bin eben in Frankfurt, die ersten Jahre haben wir dort gelebt und dann begann so ein Hin und Her. Dann bin ich im Vorschulalter, sind wir als Familie nach Athen gezogen. Dann habe ich dort die erste Klasse besucht in einer deutsch-griechischen Schule. Und dann ist meine Mutter mit meinem Bruder wieder zurückgegangen nach Deutschland. Dann habe ich die Grundschule in Dortmund fertig gemacht. Dann habe ich wieder ein Jahr in Athen gelebt, war dort auf der deutschen Schule. Und dann bin ich wieder ins Rhein-Main-Gebiet zurück und habe dort die 6. bis 10. Klasse gemacht. Und dann habe ich die Oberstufe wieder in Athen gemacht, an der deutschen Schule. Habe da mein Abitur an der deutschen Schule gemacht. Nach diesem ganzen Hin und Her meiner Kindheit war ich ziemlich erschöpft, als ich mein Abitur gemacht hatte in Athen und bin wieder nach Deutschland gegangen, um zu studieren und habe in Mainz Musikwissenschaften studiert. Und der Wunsch eigentlich, Musik zu machen und Musikerin zu werden, war schon da, aber ich war durch diese Odyssee, sage ich jetzt mal, musste ich meine Kräfte auch erstmal sammeln und dann bin ich nach dem Musikwissenschaftsstudium nach Weimar gegangen und habe dort angefangen, Bass zu studieren. Und nach dem Vordiplom dort habe ich dann in Leipzig vorgespielt und habe mein Studium in Leipzig abgeschlossen und bin da geblieben. 2008 bin ich nach Leipzig gekommen. Das ist der Ort, an dem ich, Leipzig ist der Ort, an dem ich am längsten in meinem Leben gelebt habe. Und zwar deutlich länger als an jedem anderen Ort. Ich habe mich sehr zu Hause gefühlt in Leipzig und habe sehr genossen, die Lebensqualität von Leipzig so zu haben. Das war auch was, was ich vorher nicht kannte. Ne? Die tollen Wohnungen und die Weite der Stadt und das Grün und die Seen und alles. Und ja, als Leipzigerin, ich weiß es nicht. Das ist eine wirklich schwierige Frage. Ich finde, Leipzig ist ein bisschen zu wenig heterogen, damit ich da wirklich mich so als wirklicher Teil davon begreifen könnte. Man fällt doch ganz schön aus dem Rahmen, wenn man jetzt so eine Biografie hat wie ich. Also die meisten, also es ändert sich, ne? Es in den letzten Jahren sind viel mehr internationale Leute nach Leipzig gekommen. Als ich 2008 nach Leipzig kam, da war das noch so ein sehr homogenes Bild. Da hat man keine anderen Sprachen auf der Straße gehört. Und ja, also, weiß nicht, internationaler Buchladen, wann hat der aufgemacht? Also auch erst, ich weiß nicht, aber keine 10 Jahre auf jeden Fall. Und das hat sich ziemlich verändert, das Gefühl, dass man doch in Leipzig so eine buntere Mischung hat an Menschen. Aber wenn ich in Städten bin, die etwas ja, internationaler sind, muss ich sagen, fühle ich mich doch ein bisschen mehr wohl. Ja, also das muss ich sagen, das ist mir tatsächlich in Leipzig, das war eine richtige Überraschung eigentlich für mich, auch im Kontrast zu einer Stadt wie Frankfurt, die ja sehr bunt ist, also wirklich als Migrantin überhaupt wahrgenommen zu werden, das war wie eine Überraschung für mich. So. Also das hatte ich schon, als ich nach Weimar gegangen bin, war es schon super präsent. Da haben mich manchmal eben die Leute gefragt, ob ich Deutsch spreche. Das war so, ja, also das war so eine Überraschung. So, ach so, ja, weil ich dunkle Locken habe. Denken die Leute, ich kann ja vielleicht kein Deutsch. Also, und das ist wirklich, das begegnet mir immer wieder und es überrascht mich auch immer wieder, an welchen Punkten, also jetzt letztens wurde ich eben gefragt, ob meine Mutter denn Deutsch spricht. Dann habe ich gesagt, so, ja, natürlich. Ja, ich muss ja fragen. Nein. So, wieso? Ich hätte schon gesagt, also weil wenn ich jemanden in Kontakt bringe mit meiner Mutter und meine Mutter kann kein Deutsch, dann würde ich das ja wahrscheinlich erwähnen oder so. Ne? Also nein, ich muss ja fragen. Also da ist es einfach wie eine Art von Unbeholfenheit oder so. Die, wo ich merke, das ist überhaupt nicht böse gemeint, das ist einfach wie ein, ja, noch nicht so viel Kontakt gehabt. So. Also Leipzig hat sich so stark verändert die letzten Jahre und auch in einer Geschwindigkeit, die wirklich, also dass man so richtig zuschauen kann dabei, das finde ich wirklich also eine Erfahrung in sich selbst dabei zu sein. Also erstmal das Stadtbild, es werden so viele Häuser gebaut, so viele Häuser renoviert, ganze Wohnblocks werden hochgezogen, sodass man wirklich Viertel wirklich teilweise nicht wiedererkennt. Und dann ja, hört man eben mal andere Sprachen auf der Straße, so Spanisch oder Französisch. Das habe ich vorher nicht, also so vor 10 Jahren oder so ist mir das ja fast nie passiert. Dann auch, was so kulinarisch angeboten wird, Restauranteröffnungen oder irgendwelche so Buden, die, wo man dann außer den typischen ja, asiatischen Sachen oder so mal irgendwas anderes hat, was vorher nicht da war, irgendwie finde ich sehr auffällig, ja, dass das, also es war zumindest, als ich 2008 nach Leipzig kam, war so das Angebot, was das Essen anging, sehr eingeschränkt. Das hat sich wirklich sehr verändert. Und ja, ich glaube, das sind die Hauptsachen. Ja, der internationale Buchladen war eine Veränderung. Ja, also wenn ich an die griechische Kultur denke und an Leipzig, wenn ich da denke, was mir fehlt, das ist einfach so die Gesprächigkeit der Leute. In Leipzig sind die Leute wirklich kurz angebunden, wenn man so ins Geschäft kommt und so, da wird dann das Nötigste gesprochen und da fehlt mir so eine Freude an Kommunikation und einfach an Kontakt oder so, das würde ich, ich weiß nicht, ob ich selbst jetzt dazu beitrage, wirklich das zu verändern. Es ist hier nicht einfach, finde ich, in dieser Stadt dann irgendwie anders zu sein. Manchmal versuche ich das und fange mal so einen kleinen Plausch an in der Autovermietung oder weiß ich nicht, Blumengeschäft, aber es passiert nicht automatisch. Also das passiert nicht, wenn man es nicht aktiv anregt. Aber ja, ich finde, also dieses, also sich an einem Ort zu Hause zu fühlen auch, finde ich das wirklich wertvoll, wenn ich zum Beispiel, ja, die Leute, die Geschäfte in meinem Viertel haben, wenn man da so ein bisschen wie so sich kennt, in Anführungsstrichen, aber sich vielleicht grüßt, wenn man vorbeigeht. Ich meine, ich sehe die Leute, ich sehe den Laden jeden Tag seit 10 Jahren oder so. Da ist das eigentlich nett, finde ich, wenn man mal so, wenn man da was einkauft. Ja, wie geht's Ihnen? Alles gut? Keine Ahnung. Ich finde, das macht so ein Gefühl von zu Hause. Und das ist ja auch was, aus meiner Biografie, was ich so suche, so sehr. Also mal einen Ort zu finden, der das sein kann. Und ich finde, dass das hilft, wenn man mit Menschen in Kontakt tritt und ja, sich spürt in einem Umfeld durch den Kontakt. Ja, im Haus mit der Nachbarschaft mache ich das einige. Also habe ich schon so ein paar Leute. Ich wohne in einem Haus mit vielen Wohnungen. Und da habe ich schon so ein paar auch ältere Herrschaften oder so, wo ich dann schon immer mal, ne, auf dem Flur so ein bisschen quatsche. Das tut mir gut. Einfach finde ich gut, mich da in Kontakt zu fühlen. Obwohl ich glaube, in der DDR war das so. Also, dass die Leute, weil eben die Dinge knapp waren und man musste an bestimmte dass man sich mit wahren Dingen und was weiß ich, Werkzeugen und so weiter ausgeordnet, das erzählen die Leute schon. Aber irgendwie, irgendwas ist da passiert.
Thank you.
Also ehrenamtlich engagiere ich mich im Moment bei der Deutschen Jazzunion im Bereich Nachhaltigkeit. Also die Deutsche Jazzunion ist der Berufsverband der Jazzmusikerinnen und Musiker in Deutschland. Und also da das einfach im Moment natürlich ein sehr drängendes Thema ist, der Klimawandel und überhaupt, also ne, ökologische und soziale Nachhaltigkeit und so. Bin ich da in einer Arbeitsgemeinschaft und da machen wir uns Gedanken darüber, wie wir eben die Ausübung unseres Berufes nachhaltiger gestalten können und wie wir dazu beitragen können, dass ja in unserer Branche vielleicht Dinge allgemein nachhaltiger gestaltet werden. Ja. Also letztens haben wir zum Beispiel, es gibt auf der Webseite von der Jazzunion so einen Muster-Konzertvertrag und Muster-Tech-Rider und da haben wir uns das mal vorgenommen und haben das überarbeitet und auch so nachhaltige Kriterien sozusagen eingearbeitet. Also dass man zum Beispiel eben das reinschreibt in einen Konzertvertrag, dass man, wenn man den Zug oder das Flugzeug nehmen kann, dass man dann eher den Zug nimmt, auch wenn der Zug zum Beispiel von Berlin nach Köln manchmal teurer ist, als mit Ryanair zu fliegen. So. Also, dass man solche Sachen in einen Konzertvertrag auch reinnimmt oder zumindest hinweist darauf, dass die Band oder der Künstler eben bevorzugen würde, da nachhaltig zu agieren, auch wenn das teilweise dann vielleicht zu mehr Kosten führt oder was das Catering angeht, dass man vielleicht auf Plastikverpackungen, Schokoriegel und so weiter braucht man vielleicht nicht, soll man lieber ein bisschen regionale Obstsorten oder sowas haben oder eben Wasser nicht aus Plastikflaschen, sondern und so. Also dass man solche Dinge, die dann in der Summe vielleicht schon einen großen Verbrauch ergeben, dass man da vielleicht auch die Veranstalter aufmerksam macht, auf dass man das eben anders machen kann. Also das Thema Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt mich natürlich in meinem Alltag, in meinem Leben. Das ist, ich arbeite in einer Branche, die sehr männlich dominiert ist, bin da eigentlich ständig konfrontiert mit diesem Thema. Im Gegensatz zu Griechenland ist Deutschland weiter, aber trotzdem gibt es noch so viel zu tun hier. Also dass ich wirklich manchmal auch ganz schön frustriert bin mit diesem Thema, muss ich sagen. Also die Bezahlung angeht, was die Sichtbarkeit angeht, was die Repräsentation angeht und eben... Ja, also ich sehe auch wirklich Verbesserungen. Gerade die letzten Jahre haben ja gibt es ein wahnsinniges Momentum und wirklich eine Veränderung der Sichtweise davon, was Standard ist auch, das finde ich eigentlich eine total wichtige Entwicklung, dass man mittlerweile an Stellen und von Stellen Rückendeckung bekommt, die, wo man vor 10 Jahren noch erklären musste, sind jetzt manche Sachen wirklich so angekommen, auch bei den Männern. Und das ist eine wahnsinnige Erleichterung, dass man da auch Rückendeckung kriegt von den Männern und so, dass das wirklich, da hat sich wahnsinnig viel verändert. Und trotzdem ist ein strukturelles Problem natürlich nicht in ein paar Jahren aufzulösen. Das wird noch richtig, richtig lange dauern, wenn überhaupt diese Richtung beibehalten wird. Ja, also das ist ja auch eine wahnsinnige Kraftanstrengung für alle. Also das muss man auch anerkennen, dass das ja für niemanden angenehm ist, dieser Prozess. Man hat halt eben eine Vorstellung davon, wie es besser sein könnte und wie sich halt auch alle frei fühlen könnten in dieser Gesellschaft, ja, das ist für mich das Hauptziel von Gleichstellung oder das, was ich mir erhoffe, davon ist, dass man sich freier fühlen würde in seiner beruflichen Position zu agieren, in eine Interaktion zu gehen mit Menschen, die anders sind, und nicht so viel Energie verwenden zu müssen, in einem bestimmten Rahmen zu funktionieren, bestimmte Regeln zu bedienen und so. Also das, ja. Genau, Gleichstellung, ja, na klar. Also für jede Ausgrenzung oder Diskriminierungsart natürlich, ja. Also sich eben nicht ständig zu hinterfragen, darf ich hier sein? Ist das mein Ort? Ist das okay, dass ich das mache? Darf ich Bass spielen? Darf ich kein Kind haben? Darf ich, keine Ahnung, ne? Also was eben alles so vielleicht gegen die Regeln, nicht die Regeln, sondern das gewohnte Bild verstößt. Also ich würde in jedem Fall sagen, dass in unserer Gesellschaft die Frauen die sozialen Tätigkeiten tragen und dass sie auf der sozialen Ebene ja auch das System tragen. Ja, das funktioniert nur, weil Frauen diesen ganzen Carework-Teil machen. Die Pflege, das Pflegen von Beziehungen auch in einem, ja, für den Mann mit oft, Familienzusammenhalt, Problemlösung, wenn dann eben Krankheit auftaucht oder solche Sachen, dann sind das die Frauen, die irgendwie so funktionieren, dass es weitergehen kann und dass das nicht wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Das ist meine Lebenserfahrung. Also da sehe ich eine Veränderung in den jüngeren Generationen. Das ist wirklich, ich glaube, dass es in unserem Alter sich nicht mehr ändern wird, sozusagen. Aber ich glaube, die jüngeren Männer machen das anders. Die gehen mehr, also obwohl auch mit mehr, also jetzt nicht alle, aber so was ich sehe da auf jeden Fall eine deutliche Tendenz bei den jüngeren Männern, die ich kennenlerne, so unter 30, da wirklich mehr aktiv zu sein in der Beziehungspflege und Freundschaftspflege. Das glaube ich schon, dass das eine Tendenz ist. wenn ich an Leipzig denke, dann fallen mir jetzt tatsächlich zwei Sachen ein. Einmal ist das so dieses, das habe ich auch in Leipzig zum ersten Mal so kennengelernt, so diese ostdeutsche Liedermacher-Tradition. Da bin ich in Berührung gekommen. Das fand ich sehr toll, muss ich sagen, was ich da so gehört habe, zum Beispiel Gundermann oder so. Und das verbinde ich so mit meiner Zeit in Leipzig auch. Und dann arbeite ich eben mit der polnischen Sängerin Karolina Trybauer zusammen. Und sie hat viele Lieder in ihrem Repertoire aus den 20er, 30er Jahren und zelebriert diese Zeit auch. Und ich finde Leipzig mit seinen Orten, die man jetzt auch gar nicht, also das war für mich eine sehr eindrucksvolle Erfahrung, als ich nach Leipzig gekommen bin, sowas wie das UT Connewitz oder Salle de Pologne im Zentrum, als vor der Renovierung noch. Da ist eben so eine, ja, das sind einfach wunderschöne Orte, die so auch einen morbiden Charme haben, so, aber also die waren jetzt nicht total, also natürlich total runtergekommen, aber so wunderschön, aber eben nicht renoviert und so. Und in diesen Orten diese Musik zu machen, da konnte man das richtig, fand ich, erspüren, ja, diesen Charakter von der Musik. Und auch dann hat sie viele Lieder aus dem slawischen Kulturkreis, verschiedene Sachen. Und das finde ich eben, das passt für mich eben, oder das verbinde ich sehr mit Leipzig, diese Welt, die diese Kultur, die nach Osten schaut und das da so verbindet. Und das finde ich super romantisch auch, in der, das, was die Stadt so bietet für eine Stimmung oder eine Kulisse für solche Sachen. Und eben, und nicht nur Kulisse so in so einem Sinne von unecht, sondern wirklich so ein lebendiger Teil von Leipzig, der ja auch bedroht ist oder beziehungsweise auch kaputt gemacht wird, jetzt durch Sanierungen, die wirklich ja eben nur den Profit im Sinn haben. Das finde ich wirklich einen sehr traurigen Aspekt.
Das war die sechste und erstmal letzte Sendung der Reihe Leipzigerinnen aus aller Welt. Nochmal zusammenfassend, in dieser Sendung habt ihr sowohl die Live-Aufnahme der Performance HXH, die Stadt erwartet, mit Athena Kondo und Steffina, als auch das Projekt Mother, ebenfalls von Athena Kondo, gehört und dieses mit den Stücken Fisapsihimu und Paiduska. Und abschließend wird gleich noch ein weiteres folkloristisches Stück zu hören sein, Leventikus. Ich bedanke mich bei Athena Kondo für das Interview und bei allen Leipzigerinnen aus aller Welt, die ich interviewt habe. Eukaris Guillen, Ruda Babadakshi, Anayansi Chacon, Hanna Babai und Erika Udano. Vielen Dank auch an das Team, an Katharina Seitz für die grafische Gestaltung, an Radio Blau und besonders an Anja Tümmler und Markus Breu für die Unterstützung. Herzlichen Dank dem Kulturdezernat der Stadt Leipzig für die Förderung im Rahmen des Themenjahres 2021 Leipzig Stadt der sozialen Bewegungen. Und vielen Dank allen Zuhörerinnen. Die Sendereihe macht nun eine Sommerpause und wird hoffentlich im Herbst fortgesetzt mit vielen neuen Interviews auf Radio Blau und im Liminalraum. Bis zum nächsten Mal.